Down, set, short.
Schönen guten Morgen. Es ist genau 5.58 Uhr am Freitag, dem 25. April 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Short und zwar direkt nach der ersten Runde des NFL Drafts in diesem Jahr. Wir waren bis eben live bei Twitch, Culture Berlin und Downset Talk zusammen. Es hat großen Spaß gemacht. Viele Leute, viele von euch haben zugeschaut. Mhm. Viele schauen sich das Ganze vielleicht in der Wiederholung sogar an. Aber wir wollen jetzt die erste Runde für euch, vor allem für die, die nicht mit dabei waren, ein bisschen zusammenfassen. Vor allem unsere Reaktionen, unsere Eindrücke, ja, so ein bisschen auf den Punkt bringen, würde ich sagen. Man muss grundsätzlich zu dieser ersten Runde sagen, es war eine, wo ich lange das Gefühl hatte, boah, ja, hier passiert nichts Wildes. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, das ist eigentlich eine Draftklasse, wo viel Wildes passieren kann, einfach weil es nicht so diese klare Topgruppe und wenn dann nur eine sehr kleine gibt. Und dann ging es eigentlich ja schon sehr früh mit einer großen Überraschung los. Ja, dann ist es so ein bisschen abgeebbt, dann ist wieder weniger passiert, was irgendwie überraschend war. Mhm. Und hinten raus wurde es nochmal richtig interessant.
Wobei ja, selbst da muss man ja sagen, wir steigen natürlich mit diesem Jaguars-Trade ein, auf den du gerade angespielt hast. Aber die wilden Dinge waren ja auch selbst dann nicht die Spieler, die gepickt wurden. Genau. Weder da noch dann später, sondern die Trades selbst. Also die Trades selbst waren die Überraschung, die Trades selbst auch in dem Preis, der da teilweise bezahlt wurde, waren die Überraschungen eher. Weniger die Spieler, die gegangen sind. Also wir reden über eine erste Runde, wo jetzt kein wirklicher Schocker dabei ist, was die Spieler, die Ausgewählten angeht.
Ein einziger. Es gab einen einzigen Spieler, den ich nicht in der ersten Runde zumindest ein bisschen erwartet habe. Mhm. Mit Tyreek Williams, dem Defensive Tackle von Ohio State, den die Detroit Lions an 28 gepickt haben. Den habe ich wirklich nicht kommen sehen. Alle anderen sind eigentlich so schon im Dunstkreis der ersten Runde mindestens gewesen.
Und Williams, also ich habe ihn auch nicht in der ersten Runde vermutet, aber Williams war schon so ein konsenshoher Second-Rounder. Da hatte ich ihn auch. Also ich mochte den auch von der Analyse her. Wenn ihr meine Defensive-Tackle-Folge gehört habt, dann habt ihr mich auch über ihn reden hören. Und das ist jetzt, klar, der geht dann vielleicht 10, 15 Spots höher als gedacht. Aber das ist jetzt keine Cold-Strange-Situation, wo irgendwie ein Spieler, weiß ich nicht, aus den Tiefen der 100er-Picks irgendwie auf einmal in Runde 1 geht. Sowas hatten wir nicht heute.
Nee, aber wir hatten Cam Ward an 1, das haben wir alle kommen sehen, zu den Titans. Und dann direkt die große Überraschung an 2. Denn wir wussten, dass die Cleveland Browns runtertraden wollen würden, wenn sie einen Trade-Partner finden. Danach sah es aber lange nicht aus. Kurz vor dem Draft ist dieses Gerücht hochgekocht. Die Jaguars, die könnten vielleicht hochgehen. Und das haben sie letztendlich auch gemacht. Sind von 5 an 2 gegangen, um Cornerback/Wide Receiver Travis Hunter zu draften.
Der wohl auch wirklich beides spielen könnte für sie. Also ich hoffe ja das wirklich, dass die Jaguars zumindest damit ein bisschen experimentieren, weil das wäre ganz in deinem Sinne vielleicht witnessing greatness. Vielleicht kriegen wir hier einen Spieler, den wir noch nie erlebt haben in der NFL. Ich glaube, wenn die Browns ihn gedraftet hätten, wäre er schon eher klarer der Receiver erstmal gewesen, nach allem, was sie vor dem Draft gesagt haben. An sich ist es ja schon ein Spieler, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wir müssen nicht mehr viele der Travis Hunter-Analyse sagen. Nein. Ich würde mit dem Trade vielleicht anfangen.
Ja, aber das ist der wichtige Part daran.
Genau, weil der Trade, also mal ganz kurz zusammengefasst, die Browns eben geben Nummer 2 ab, geben ihren Viertrunden-Pick ab, das ist die 104, und ihren Sechstrunden-Pick nach Jacksonville, kriegen im Gegenzug Nummer 5. Den Zweitrunden-Pick der Jaguars, also 36. Das heißt, die Browns picken jetzt dann heute an Tag 2 an 33 und 36, Stand jetzt. Ein Viertrunden-Pick, 126, und den First-Rounder nächstes Jahr.
Und das ist vor allem für die Browns und gerade diese zwei Zweitrunden-Picks finde ich spannend, weil wir haben jetzt am Ende der ersten Runde gemerkt, das, was wir in unserem Mock-Draft eigentlich schon erwartet haben, da ist noch wirklich Qualität da. Voll. Da ist jetzt noch viel Qualität auf dem Board.
Und du kannst halt jetzt einen Quarterback-Pick sogar machen. Also wir reden ja gleich noch kurz über Shedeur Sanders, der noch zu haben ist. Die Browns sind jetzt on the clock. Die könnten den jetzt einfach picken und haben dann noch einen Pick, wirklich 3, 4 Picks später, um noch einen Impact-Spieler zu draften. Um einen, was auch immer sie wollen, Offensive Line, Defensive Line, wie auch immer, wo sie dann hingehen wollen.
Und ja, natürlich wäre Travis Hunter bei den Browns auch nett gewesen. Mhm. Ein schöner Pick, hätten wir überhaupt nicht kritisiert. In meinen Augen auch der beste Spieler des gesamten Drafts. Trotzdem muss man ja sagen, die Browns stecken einfach in einer Cap-Falle,
ja,
mit der Deshaun-Watson-Geschichte. Das ist ein Team, was unglaublich viele Needs hat,
ja,
die sie adressieren müssen. Dafür brauchst du mehr Draft-Kapital,
voll,
was sie sich geholt haben durch diesen Downtrade. Sie haben trotzdem ja Qualität bekommen. Sie haben an 5 dann Defensive Tackle Mason Graham geholt.
Mhm.
Spannender Spieler, auf jeden Fall. Können jetzt noch mehr Talent ins Team holen. Und aus Browns Sicht gefällt mir dieser Trade wirklich sehr, sehr gut.
Die Überraschung ist halt wirklich, dass sie diese Perspektive einnehmen konnten.
Mhm.
Weil wir haben da ja viel drüber geredet. Ich habe vor allem in den Mockdraft Mondays mit den Giants da viel drüber geredet, so dass ich gesagt habe, als wir jetzt noch sehr davon ausgegangen sind, Travis Hunter geht an 2 zu den Browns, ist ja erstmal egal, aber Travis Hunter geht an 2, dass die Giants an 3 eigentlich ein super Trade-Kandidat wären. Wenn sie sagen, ja, irgendwer will für Abdul Carter hochkommen, was bestimmt auch der Fall gewesen wäre, wenn sie diesen Pick zum Verkauf angeboten hätten, aber dass das Front Office vielleicht nicht so langfristig denken kann, sondern dass das Front Office Spieler braucht, die jetzt auf dem Platz einen Impact haben, sonst sind die weg.
Mhm.
Und ich habe die Browns durch eine ähnliche Brille gesehen, jetzt in der Vorbereitung auf diesen Draft. Dass sie diese Moves gemacht haben, unterstreicht für mich, dass sie offensichtlich mit einer langfristigeren Perspektive an die Sache rangehen. Und
müssen
das ist nicht
sie
oft,
aber eigentlich auch.
Müssen sie voll, aber das ist nicht oft, dass ein Regime, das so wackelt, also vermeintlich wackelt, vielleicht ja offensichtlich nicht, dass die so langfristig an sowas rangehen. Und das gibt mir, aus Browns Sicht, würde mir das unglaublich viel Optimismus als Browns-Fan geben. Weil jetzt glaube ich, dass ich ein Front Office habe, das eine Idee hat, wie wir aus dieser Situation, in die wir uns selber reinmanövriert haben, wieder rauskommen. Das Team hat ein paar Spieler, gerade die Offensive Line wird ein größerer Rebuild über die nächsten 2 Jahre. Du musst aus dieser Deshaun-Watson-Nummer rauskommen. Aber jetzt haben wir so viel Draft-Kapital. Jetzt kommen junge Spieler rein. Jetzt, wir können Sanders jetzt mit dem nächsten Pick immer noch nehmen, wenn wir das wollen. Und du siehst zumindest die Vision, ne, langfristig da wieder rauszukommen.
Die Vision bei den Jaguars ist, wir wollen diesen besonderen Spieler unbedingt haben. Und vor allem, ich glaube, das war auch der Grund, warum diese Ashton Jeanty-Gerüchte, die es gab, also es wurde gemunkelt, dass die Jaguars an 5 Ashton Jeanty nehmen können. Einfach aus dem Grund, weil dieses neue Regime mit einem Bang starten möchte. Die will, und ich kann es auch nachvollziehen, du willst, wenn du First-Time-GM bist, du willst, du musst auch bei den Jaguars eine Fanbase anzünden. Und da holst du nicht irgendwie den First-Round-Right-Tackle, sondern du holst den Starspieler. Das wäre Ashton Jeanty gewesen. Hätte ich immens kritisiert, also unabhängig davon, dass es ein Running Back ist, sondern vor allem mit Blick auf die Jaguars. Weil die ganz andere Needs haben und da braucht es nicht, also die sind auf der Position absolut gut besetzt und da muss man erstmal andere Positionen angehen, in meinen Augen. Aber Travis Hunter ist dieser Starspieler, der wirklich auch das Narrativ mitbringt, der den Star-Appeal einfach hat. Ist natürlich sportlich super spannend, gleichzeitig muss man auf diesen Trade schauen und sagen, ganz schön teuer.
Sie wollten den sehr.
Ja.
So kann man es auch sagen. Also ich, wie gesagt, also fängt ja für mich damit an, wo spielt der? Spielt der Corner, spielt der Receiver, spielt der beides? Wenn der Receiver für Jacksonville spielt und du Brian Thomas und Travis Hunter als dein Receiver-Duo hast, ey, damit kannst du richtig was machen.
Ja.
Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, also sportlich ist es ein toller Pick, aber ich finde auch, dass wir das schon kritisch ansprechen müssen. Wir reden gleich über einen anderen Trade, den ich noch kritischer sehe für das hochtradende Team. Aber du hast im Prinzip, wenn wir das jetzt mal versuchen, so ein bisschen einzuordnen, du hast im Prinzip einen Quarterback-Preis bezahlt, aus Jaguars Sicht. Du hast einen Quarterback-Preis bezahlt, um hochzugehen für einen Spieler, bei dem wir noch nicht ganz sicher sind, welche Position er spielen wird in der NFL.
Und wie gut er darin sein wird.
Genau, und wir sind beide große Travis Hunter-Fans, mein Nummer-1-Spieler in diesem Draft gewesen. Ich glaube, das wird ein toller Spieler. Ich glaube, der kann ein Top-5-Receiver werden, wenn er das dann wirklich Vollzeit auch spielen sollte. Trotzdem müssen wir einfach sagen, ein Uptrade in der Top 5 zu einem Quarterback-Preis. Jetzt geht Jacksonville ohne First-Rounder, stehen die jetzt da für nächstes Jahr. Sie haben keinen Second, sie haben ihren Second-Rounder weggetradet. Das ist ja auch, du hast gerade gesagt, dass die Browns können dann noch einen Impact-Spieler kriegen. So, den hätten die Jaguars ja sonst auch kriegen können. Also die Denkweise wäre ja dann zum Beispiel, Mason Graham an 5 zu picken und Receiver X an 36. Ja. So, das ist ja, wäre ja die Alternative gewesen. Plus dein First-Rounder nächstes Jahr. Das ist einfach sehr, sehr teuer. Und es ist selbst für einen Spieler wie Travis Hunter schwer, dem gerecht zu werden.
Wir sprechen dann gleich noch über ein paar andere Picks, bleiben aber erstmal bei den Trades, denn du hast ihn gerade angesprochen. Es gab dann hinten raus an Pick 25 und 26 nochmal 2 Trades. Ganz spät dann auch noch einer, über den wir nicht weiter sprechen wollen. 31 und 32. Die Eagles und die Chiefs haben einfach Picks getauscht. Wir sprechen gleich über die Giants, vorher aber noch über Pick 26. Mhm. Denn die Atlanta Falcons, die uns ja letztes Jahr schon immens überrascht haben im Draft, hatten an 15 schon ihren regulären Pick. Den haben sie investiert in einen dynamischen Linebacker, Off-Ball-Linebacker / Speed-Rusher, ja. Jalen Walker von Georgia. Haben wir alle gesagt, okay, macht Sinn. Dieses Team ist seit Jahren auf der Suche nach einem Pass-Rusher, nach einem Edge vor allem. Und dann völlig überraschend aus dem Nichts kommen die nochmal zurück in die erste Runde an Pick 26. Mhm. Und wir haben uns da schon gefragt, okay, wo, für wen kommst du denn hier zurück? Wir haben sogar in dem Livestream über Edge gesprochen, bis ich dann meinte, Moment, die haben ja schon Edge gedraftet. Ach ja, okay, nee, dann machen wir das nicht. Und am Ende ist es der nächste Speedrusher, es ist James Pierce von Tennessee, den ich in meinem finalen Mockdraft ursprünglich an 15 den Falcons gegeben habe.
Da gab es Gerüchte, ja.
Ich finde eigentlich auch, also an 15 wäre er mir zu hoch gewesen, an 26 finde ich es okay, ihn da zu picken. Aber jetzt hast du zwei, vom was den Spielertyp angeht, ähnliche Pass-Rusher, versuchst also dein Vakuum doppelt zu kompensieren,
ja.
Womit man natürlich, weil auch hier ja, man einiges investiert hat, um da wieder hinzukommen, man könnte von einer Überkompensation sprechen.
Also vor allem strategisch, die Falcons hatten sowieso kaum Draftkapital dieses Jahr. Ich glaube, das zweitwenigste nach den Vikings, die ja fast keine Picks haben. Weil sie, und da, also ich meine, die Falcons sind letztes Jahr schon hochgegangen in der zweiten Runde für einen Defensive Lineman. Sie haben einen Drittrunden-Pick für Matt Judon weggetradet. Nicht viel Kapital da.
Also die waren, es gibt so eine Rechenweise, wo man ein Draft-Power-Ranking mit erstellen kann. Also da wird so ein bisschen geguckt, wie viele Picks hat jedes Team und was ist der im Vakuum wert. Ist natürlich ein bisschen theoretisch alles. Mhm. Da waren die Atlanta Falcons mit ihren Picks auf Platz 30.
Ja.
Weil sie eben nur eine sehr begrenzte Anzahl hatten, 5 Picks und dann eben auch nicht die höchsten. Und davon haben sie jetzt noch wieder was abgegeben.
Genau, ich meine, sie kriegen einen Drittrunden-Pick dieses Jahr zurück.
Ja.
Also sie kriegen 26 von den Rams und Drittrunden-Pick von den Rams. Man kann es aber so argumentieren, im Prinzip klettern sie, wenn man so will, ich mache erstmal den ganzen Trade. Also sie kriegen den 26, Nummer 26 overall, den First Rounder von den Rams und einen Drittrunden-Pick. Geben dafür aber ab 46, also sie springen von 46 auf 26, einen Siebtrunden-Pick und ihren First-Rounder nächstes Jahr.
Ja, das ist der große
Punkt. Und
der
First-Rounder nächstes Jahr der Falcons kann halt gut und gerne ein Top-12-Pick sein. Oder sagen wir ein Top-15-Pick.
Also davon gehen sie nicht aus?
Klar, aber ne? Also wir reden ja hier auch über Wahrscheinlichkeiten und dann über letztlich Strategie. Und die Strategie der Falcons hier ist ja, wir investieren unseren Zweitrunden-Pick und unseren First-Rounder nächstes Jahr, um 26 zu kriegen. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig starken Draft-Klasse dieses Jahr, um eine Position zu picken, die wir davor schon gepickt haben, mit einem sehr spezifischen Spielertyp, also Speed-Rusher in erster Linie, zu draften, nachdem wir davor einen Undersized-Edge, den ich sehr mag, ich mag Jalen Walker total, aber ne, sehr spezifische Edge-Typen gedraftet. Und das ist für mich strategisch, gerade auch nach dem, was wir letztes Jahr von ihnen gesehen haben. Nicht der Michael Penix-Pick, das ist Quarterback und so, sieht ja jetzt auch viel besser aus als letztes Jahr, dieser Pick. Aber wie sie den Draft manövriert haben, das war letztes Jahr schon nicht gut und das ist dieses Jahr, finde ich, noch viel, viel, viel mehr Risiko.
Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, mit den ersten zwei Picks in einem Draft zweimal Pass-Rusher zu gehen, wenn man bedenkt, wie groß der Need der Falcons da ist.
Ja.
Und ich würde es zwar kritisieren, wenn sie in der ersten und der zweiten Runde zweimal diese Speedrusher genommen hätten. Es wäre aber trotzdem irgendwo nachvollziehbar. Wenn das der Spielertyp ist, den man will, okay, das ist der größte Need, okay, dann geht man da mit zwei Spielern drauf. Fair enough. Dafür aber das aufgeben, das.
Vor allem, also auch wieder strategisch. Was haben wir die ganze Zeit gesagt? Es ist eine super tiefe Edge-Klasse.
Ja, genau.
An 46, wo sie eigentlich gepickt hätten, wäre noch ein Edge da gewesen. Ob das.
Also
Mike Green ist, je nachdem, wie weit der fällt, oder Ezeraku, je nachdem, wie weit der noch der fällt. Aber selbst wenn die wechseln, dieses ganze zweite Edge-Tier, da haben wir so viel drüber geredet, da sind so viele Leute drin, wo du sagst.
Du hast ja nicht nur die, also da kommen dann auch noch andere wie Nick Scouten, Landon Jackson,
die beiden
als
Ohio
Projekt,
State Guys. Da ist so viel Qualität noch da. Das ist wieder so ein Trade, wo ein Team sehr von seiner Evaluation überzeugt ist, sehr von Pierce überzeugt ist. Und hier das Risiko eingeht. Jetzt machen wir einfach mal ein Gedankenspiel. Sagen wir einfach mal, Wir sind mal neutral und sagen, die Falcons haben den Nummer 16 Pick nächstes Jahr. Also grob da, wo sie dieses Jahr, 15 hatten sie ja dieses Jahr. Haben den Nummer 16 Pick. Dann haben sie 46 und 16 weggegeben für 26 und einen Drittrunden-Pick. Das ist halt einfach, also das kann sich kaum rechnen. Und das ist, wie gesagt, in meinen Augen zeigt dieses Front Office einfach, dass sie nicht gut darin sind, den Draft zu manövrieren. Selbst wenn, und das ist ja immer das, was ich auch immer versuche zu trennen bei zum Beispiel Draft Grades, selbst wenn der Spieler jetzt einschlagen sollte, ja, genau, dann sagen wir in 3 Jahren, ey, war ein guter Pick, ne? James Pierce, toller Spieler geworden. Die Strategie dahinter, genau, ist aber trotzdem nicht gut.
Genau. Und wir erleben es ja immer wieder, dass diese frühen Picks, die Future Picks, die man aufgibt, die fehlen dir, egal wie gut dein Team ist.
Haben sie Falcons ja dieses Jahr gemerkt, weil sie ja mit kaum Picks in den Draft gegangen sind. Also sie kamen ja schon aus
dieser Situation. Merken doch die Vikings jetzt.
Die Vikings merken es total.
Mit 2 Uptrades letztes Jahr. Richtig. Ja, das lief gut. Und zum Teil sind die Spieler auch gut geworden. Dallas Turner jetzt noch nicht unbedingt so, ne? Aber trotzdem gut performt insgesamt das Team. Aber jetzt hast du nur 4 Picks in diesem Draft. Ja, aber wer 2 Quarterbacks in einer Offseason verpflichten kann, der kann auch 2 Passrusher in Runde 1 holen. Die sind nicht das einzige Team, das doppelt dran war in Runde 1, denn die New York Giants haben das auch gemacht. Die waren regulär an 3 dran, haben den Spieler genommen, den wir alle erwartet haben, mit Abdul Carter, bester Edge in dieser Klasse von Penn State. Alles schön und gut. Und dann haben sie aber noch etwas gemacht, was wir auch beide so erwartet haben. Wir haben nämlich beide in unseren Mockdrafts die Giants nochmal in Runde 1 kommen lassen per Trade für einen Quarterback. Für Jackson Dart. Nicht Shedeur Sanders. Es war letztendlich, die Gerüchte waren wahr, Jackson Dart von Ole Miss ist jetzt der neue Quarterback in New York.
Und für den Quarterback-Preis, also sie kriegen 25 von den Texans, sie geben ab 34, also der 2. Pick heute Abend dann in der 2. Runde, 99, das ist Ende Runde 3 und ein Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Das finde ich vertretbar, alles in allem, vor allem eben mit dem Wissen, ist es für einen Quarterback, wo Teams auch einfach mehr bezahlen teilweise. Und Jackson
hat die Falcons haben quasi mehr für den Pick danach investiert.
Gut, die kamen natürlich auch von weiter hinten.
Stimmt, die mussten einen größeren Sprung machen.
Genau, die zahlen halt den First-Rounder.
Ja.
Jackson Dart, glaube ich, müssen wir nicht mehr groß analysieren. Ich glaube, wir beide sind ein bisschen skeptischer als der Konsens bei ihm. Wir sagen beide, ja,
kein First-Round-Grade, genau, auf jeden Fall. Kein First-Round-Quarterback eigentlich.
Der wird auch Zeit brauchen. Deswegen mag ich den Spot aber eigentlich ganz gerne, weil Russell Wilson wird erstmal der Starter sein. Wie lange das gut geht, ist eine andere Frage. Ob das 3, 6 oder 9 oder 12 Wochen sind, keine Ahnung, mal gucken.
Niemals 12. Das ist ein Coaching-Staff. Das ist ein Regime, was extrem unter Druck steht.
Ja.
Die werden so schnell wie möglich beweisen wollen, dass Jackson Dart die Antwort ist.
Aber idealerweise natürlich gewinnst du ein paar Spiele mit Russell Wilson, kaufst dir ein bisschen Zeit und hast diese Jackson Dart-Karte noch im Ärmel. Für Dart wäre es, glaube ich, sehr gut, wenn der noch ein bisschen Zeit kriegt. Ich kann mir den Fit gut vorstellen in einer Brian Daboll-Offense. Ich glaube, dass das schon funktionieren kann, auch vielleicht so eine RPO-Heavy-Offense dann da aufzuziehen. Das kann ich mir alles vorstellen. Ist es ein First-Rounder, den ich gemacht hätte? Nein.
Nein.
Hätte auch nach wie vor Sanders höher als ihn. Wenn ich da hochgehe, hätte ich eher Sanders genommen. Ich hätte keinen davon in der ersten Runde gepickt. Weder Sanders noch Dart, um das auch klar zu sagen. Insofern bin ich da einfach von der reinen Quarterback-Spieler-Evaluation ein bisschen anders als die Giants. Ich verstehe aber die Strategie. Hier, das ist so ein Beispiel, wo ich die Strategie nachvollziehen kann, wo ich das auch im Rahmen finde, das Risiko, das sie eingehen. Und ganz ehrlich, jetzt gehst du mit Abdul Carter und Jackson Dart aus der ersten Runde und hast zumindest eine Vision, wo es hingehen soll.
Und vor allem ist es ja auch gut gespielt. Du nimmst erstmal den besten Spieler auf dem Board, den besten Konsensspieler, der an 3 noch da war. Du hast diesen einen Quarterback, den du eigentlich willst, aber du gehst nicht komplett nuts, indem du ihn.
Diszipliniert halt.
Genau, du gehst nicht komplett crazy, weil du ihn dann. Okay, wir wollen Jackson Dart. No matter what, wir nehmen ihn auch an 3 oder irgendwelche solche Späße oder nur ein paar Positionen zurück. Ja. Ne? Gab es ja auch Gerüchte, dass die Giants bereit wären, von 3 weiter nach hinten zu gehen. Haben sie nicht gemacht, deswegen kann ich das auch besser nachvollziehen. Ich gehe da aber komplett mit. Ich hätte da Quarterbacks bevorzugt und dann ist das ein fließender Übergang zu dem Quarterback, den wir auch bevorzugt hätten, der für uns jetzt kein Top 10 Top 15 Quarterback gewesen wäre, aber da so in dem Bereich Ende Runde 1, Shedeur Sanders. Das ist ein ganz schöner Fall. grundsätzlich, denn ja, wir sprechen hier von einem Quarterback, wo über den wir, als wir mit der Draft-Vorbereitung gestartet haben, hieß es immer Cam Ward und Shedeur Sanders. Mhm. Dann haben wir unsere Analyse gemacht, haben direkt gesagt, für uns nicht. Cam Ward klar über Shedeur Sanders.
Ja.
Und dann ist er immer weiter gefallen. Dann hieß es irgendwann, na, die Saints vielleicht an 9, ja, wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann könnte der nächste Spot entweder eine Überraschung oder die Steelers an 21 sein. Auch die waren es nicht. Und letztendlich hat niemand Shedeur Sanders in der ersten Runde gedraftet. Du hattest es in deinem letzten Mock genauso prognostiziert, dass niemand Sanders nehmen wird. Ich war letztendlich doch davon etwas überrascht. Heißt für mich, weil für mich waren die Steelers das Team, das ihn hätte nehmen müssen.
Ja.
Aaron Rodgers wird zu den Steelers gehen.
Oder Kirk Cousins, einer der beiden.
Boah, Kirk Cousins wäre aber, also.
Wäre halt der Scheme-Fit vielleicht sogar noch mehr mit Arthur Smith, könnte ich mir denken. Aber also einer der beiden, ja. Es war ja, also das ist der seltene Fall, wo die Art und Weise, wie die Berichterstattung zu einem Quarterback, je näher der Draft kam, sich entwickelt hat, korrekt war. Also, weil Sanders
erinnerst du dich noch dran, dass wir genau darüber gesprochen haben? Dass ich meinte, naja, es kann halt jetzt schon sein, ja, da steht Sanders drauf, da haben Leute im College geguckt, da sah er ganz spektakulär aus. Und dann fangen die Leute zu analysieren, gerade die Journalisten, Analysten, und merken, vielleicht nicht so ganz.
Ja, ich meine, wenn wir 2 Monate zurückgehen, da war es alles vor der Combine Browns oder Giants, 2 oder 3.
Ja, genau.
Da geht er. So, dann ist das mehr und mehr aufgeweicht. Dann war mehr so die Frage, wer von den beiden nimmt Carter, wer nimmt Hunter. Dann kamen die Saints ins Spiel mit der Derek Carr Schultergeschichte und große Unsicherheit an 9. Das hat aber auch nur eine Woche gehalten. Na, dann haben eigentlich alle Saints-Insider, das könnt ihr auch in meinen Mockdraft Mondays nachverfolgen, weil ich eine Woche hatte ich Sanders da und das war's dann. Aber danach war er wieder weg. Weil die alle gesagt haben, nee, Saints an 9 picken den nicht. Und dann war ja schon Pittsburgh an 21 eigentlich der einzige übrige Spot. Klar, Uptrade aus der 2. Runde noch als Alternative, aber wenn Pittsburgh ihn da nicht nimmt, dann war es schon echt so, wer denn dann? Also vielleicht gibt es ein Surprise-Team, aber er hat halt auch nicht wirklich die Upside, wo ich jetzt sage, ein Team, das schon einen Quarterback hat, dass die dann sagen, boah, der ist jetzt aber so ein Upside-Spieler, den picken wir jetzt, damit er in 2 Jahren startet und übernimmt. So, das ist er ja auch nicht wirklich. Jetzt ist halt die große Frage, jetzt haben wir natürlich die Browns an 33, picken die ihn da direkt? Mit dem ersten Pick gleich der 2. Runde, geht er sofort da vom Board? Geht dieser Drop noch weiter? Weil, wenn die Browns ihn nicht nehmen, dann frage ich mich schon, ob die Saints an 40 da dann drüber nachdenken, für ihn hochzugehen. Und dann ist ja wirklich auch alles möglich. Also dann könnt ihr auch ein Team wie die Raiders ihn picken.
Oder die Seahawks.
Die Seahawks, genau, solche Teams, die jetzt einen Starter haben, aber in ein, 2 Jahren dann doch einen anderen wollen. Dann ergibt dieses Szenario ja auch wieder mehr Sinn. Jets auch.
Jets werden sie nicht machen.
Also, ja, glaube ich, Character-Culture-mäßig.
Nee, ja, auch umgekehrt. Ich glaube, da hat Deion Sanders schon klar gesagt, da gehen wir nicht hin.
Ja, aber dann, da öffnet sich dann, also wenn die Browns ihn nicht nehmen, das ist ja super spannend, weil es wird der erste Pick heute Abend sein, wenn die Browns ihn nicht nehmen, dann hast du auf einmal eine völlige Bandbreite an Möglichkeiten, wo der gehen könnte. Und dann könnte es auch wilder werden, weil dann kommen andere Teams ins Rennen, als wir in der ersten Runde gedacht hatten.
Lass uns noch über ein, zwei andere Picks sprechen aus der ersten Runde. Ashton Jeanty an 6 zu den Las Vegas Raiders. Es war lange der prognostizierte Pick.
Ja.
Ich habe mich letztendlich auch im Mock dafür entschieden, weil, da haben wir häufig im Podcast drüber gesprochen, also zum einen reden wir hier von Pete Carroll, der in seiner Amtszeit bei den Seahawks schon auch häufig früh Running Backs gepickt hat. Sogar ein Rashad Penny, zwar viel später in Runde 1, aber auch einer, der nicht ansatzweise so ein Prospect war wie Ashton Jeanty. Das war mein Argument Nummer 1. Und das Argument Nummer 2 war, die haben da einen PR-Move nach dem anderen diese Offseason gemacht. Den einen großen Namen nach dem anderen geholt. Das passt ins Bild. Hier nach Las Vegas, wo man auch eine Fanbase erstmal so ein bisschen wieder aktivieren muss. Man hat ein neues Stadion gebaut. Das will man voll machen. Und das machst du nicht
Pete
unbedingt.
Pete Carroll will schnell Spiele gewinnen. Das ist kein 4-Jahres-Rebuild.
Always compete Pete Carroll.
Richtig.
So, und das machst du nicht mit einem Right Tackle aus Missouri. Das machst du mit dem College-Hype-Spieler schlechthin. Das machst du mit Ashton Jeanty. Das war quasi die positive Argumentationslinie. Jetzt kann man es umdrehen und sagen, okay, ich hätte Ashton Gentry nur als Team genommen, wo ich weiß, okay, die Needs sind begrenzt. Keine Ahnung, Broncos zum Beispiel oder Bears hätte ich auch weniger kritisiert. Mhm. Die Raiders haben in meinen Augen noch ganz andere Baustellen. Absolut. Bevor man Ashton Gentry nehmen kann. Aber
Offensive Line zum Beispiel.
Ja, eine Line, hinter der Ashton Gentry vielleicht auch dann performen kann. Also irgendwie ein Pick, der was hat, der flashy ist,
ja,
aber sportlich natürlich vielleicht nicht die strategisch beste Wahl.
Es passt, also du hast ein super Bild da eigentlich gezeichnet, weil es passt in viele Moves rein, die sie gemacht haben, diese Offseason. Und ich habe ja auch oft gesagt, ein Team wie die Raiders für mich, ich verstehe, warum die erstmal kompetitiv sein wollen. Ja, genau. Warum deren Fokus jetzt nicht ist, wie werden wir ein Super Bowl-Team in 3 Jahren, sondern wie werden wir kompetitiv? Wie werden wir ein Team, das andere ernst nehmen wieder? Weil davon waren sie einfach weit weg die letzten Jahre. Und viele der Moves passen da auch rein und viele der Moves kann ich da auch voll supporten. Also ich war ja relativ positiv bei vielen Dingen, die die Raiders gemacht haben bisher. Das geht mir einen Schritt zu weit. Weil ich finde, das ist zu sehr ein Win-Now-Move für ein Team, das einfach noch nicht Win-Now ist. Und gerade wenn ich überlege, die Raiders, die Chip Kelly geholt haben.
Genau.
Die hätten einen dieser beiden Ohio States Running Backs an Tag 2 draften können. Du musst hier nicht Ashton Gentry nehmen. Zumal wir ja auch beide tendenziell vielleicht ein Ticken skeptischer bei Gentry sind als der Konsens. Ich meine, dass ich ihn nicht Top 10 gepickt hätte, das ist euch wahrscheinlich klar.
Ich hätte ihn nicht mal Top 10
gepickt. Du hättest ihn auch nicht Top 10 gepickt, genau. Und dann,
in der Draftklasse ist natürlich, in meinen Augen schon ein Top 10 Spieler dieser Klasse gewesen.
Aber ganz ehrlich, also selbst wenn du sagst, okay, Offensive Line, vielleicht mögen sie ja sogar ihre Leute da, was weiß ich, wollen nicht den Right Tackle picken. Dann nimmt Hatter Roy McMillan. Wide Receiver ist ein Riesen-Need.
Mhm.
Also Outside Receiver vor allem ein Riesen-Need. Dann hätte ich so einen Spieler. Also irgendwas, wo ich ein bisschen mehr auch die langfristigere Vision sehen kann dahinter. Ich verstehe den Ansatz der Raiders zu sagen, wir wollen erstmal jetzt wieder kompetitiv sein. Gentry ist mir dafür aber auch zu sehr Win-Now. Selbst für die Denkweise.
Welche Picks würdest du noch gern thematisieren hier in unserer Short-Folge, über die man sprechen muss?
Ich würde die Titans mal kurz ansprechen, weil Loveland über Warren war, glaube ich, schon jetzt eher die Konsensüberraschung.
Ach, die Tight Ends. Okay. Die Titans, ich dachte, du willst nochmal zu den Titans zurück.
Titans, nee, ich glaube, Cam Ward haben wir viel zu gesagt. ja, Loveland an 10 zu den Bears. Der Sam LaPorta für die Offense von Ben Johnson. Ja. Mag ich natürlich sehr. Ihr wisst es, ich hatte Loveland höher als Warren. Ich mochte den mehr als Prospect. Ich sehe den Fit komplett in dieser Bears-Offense. Ich glaube, die wird
Der macht sie nochmal
deutlich dynamischer.
Ich hätte auch Tyler Warren gefeiert, weil in meinen Augen das komplettere Paket, gerade wenn du unter Ben Johnson auch viel den Ball laufen willst, da ist Tyler Warren einfach auch der bessere Runblocker, jetzt vor allem zu Beginn seiner Karriere. Aber klar, dieser dynamische Tight End, das haben wir bei den bei den Lions gesehen mit LaPorta. Das wird schon ganz gut aussehen, da bin ich mir ziemlich
auch
sicher.
Und die Bears sind ja auch ein Team, das morgen, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube, relativ zeitnah zweimal pickt. Ja, 39 und 41. Also die haben 2 Picks jetzt dann auch ganz zügig. Ich glaube, einer von denen wird ein Running Back sein. Und ich könnte mir vorstellen, einer von denen wird Travion Henderson sein. Dann haben wir die Jahmyr Gibbs-Rolle, nicht 1:1, ist ein bisschen anderer Typ, aber von der Idee her, was er da auf uns geben kann, Speed, Explosivität, haben wir die auch besetzt. Und dann haben wir, dann ist echt, also diese Offense sieht da richtig gut aus auf dem Papier. Mal gucken, was dann draus wird. Ich mochte eben bei Loveland diese Dynamik als Receiver mehr. Dass Warren am Ende zu den Colts geht, ist halt wirklich so der Pick, auf dem wir 2 Monate gefühlt saßen. Ja. Und irgendwie, wir hatten ihn dann, manchmal ging er dann halt noch höher in Mocks, weil die Jets auch immer wieder mal so rumormäßig da dann genannt wurden. Aber der passt halt auch komplett. Also ich mag auch tatsächlich die Aufteilung so mehr. Ich mag Loveland nach Chicago, Warren nach Indianapolis mehr. Weil ich glaube auch, dass die Colts mit Warren einen guten Plan haben werden. Run-heavy natürlich mit Richardson, mit Jonathan Taylor. Das wird, glaube ich, auch gut reinpassen. Also ich mag, wo die Titans gelandet sind. Loveland dann wirklich nochmal eine Ecke höher gegangen als vielleicht gedacht vorher.
Und dann kam das, was ich eingangs angesprochen habe, eine ganze Phase, wo nicht viele...
Einen würde ich vielleicht rausgreifen in der Range.
In der Range. Du weißt noch gar nicht, bis zu welcher Range ich...
Ja, aber er kommt direkt eigentlich jetzt, nämlich Tyler Booker. Tyler Booker zu den Cowboys war... Da gab es auch Gerüchte, dann so Richtung Mittwoch, Donnerstag.
Stimmt, ist schon hoch, ja.
Aber das war schon sehr, sehr hoch. Ich meine, wir haben im Stream drüber gesprochen, die Cowboys draften ihre Offensive Linemen auch Interior hoch, immer. Und sie haben einen Need auf Guard. Insofern ist jetzt per se das nicht der große Schocker. Ich hätte hier schon den Receiver eher erwartet. Ja. Also auch so, wie das Board gefallen ist. Also McMillan war natürlich weg. Das war ja auch eine kleine Überraschung, dass die Panthers den gepickt haben. Mag ich da aber auch sehr als Receiver, ergänzend zu dem, was sie haben. Der war weg, aber Matthew Golden war ja noch da. Und da hätte ich schon gedacht, dass die Cowboys den Playmaker bevorzugen. Aber du hast, glaube ich, gesagt im Livestream, Guards, der Value von Guards, wie die NFL Guards betrachtet, die letzten 2-3 Jahre, darf man einfach nicht vergessen, weil das hat natürlich einen Impact auf Draft-Strategien, wenn die mittlerweile auch alle 20, 22 Millionen im Jahr kassieren.
Ja, aber dann kam eine Phase, und grundsätzlich, Tyler Booker ist auch einer, den wir in der ersten Runde...
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, ich hatte ihn nicht mit drin in meinem Mock, aber der jetzt keine Mega-Überraschung war. 12 ist schon sehr hoch gewesen, aber trotzdem... Viele Namen, die wir so erwartet haben, nicht immer bei den Teams, aber keine Schocker und vor allem...
Sinnvolle Picks, ne?
Sinnvolle Picks.
Needs auch und so weiter.
Aber was schon aufgefallen ist, so richtig Bock hatte keiner zu picken. Jeder Pick in dieser Range wurde wirklich ausgereizt bis zum Schluss. Da wurden hinter den Kulissen viele Telefonate geführt. Da wären viele gerne zurückgegangen, haben dann letztendlich wahrscheinlich nicht die Angebote bekommen.
Ab Miami, glaube ich, gell? Ich glaube, Miami fing das an... Klar, das war ein Spot, will jemand für Warren vor die Colts vielleicht. Die Falcons waren lang am Telefon, bei den Cardinals hat es eine Weile gedauert. Also das war dann schon viele, so die Range. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch hier, also jeder, und das deswegen ergibt es ja auch fast wieder Sinn, dass wir relativ viele Treffer in unseren Mocks hatten. Viele Teamspieler-Fits ergeben Sinn. Also Michael Williams als tougher Run-Setting-Edge für die Niners ergibt komplett Sinn. Kenneth Grant ergibt total viel Sinn nach Miami, finde ich ein super Pick. Walter Nolan passt super bei den Cardinals rein. Jamar Stewart, da kannst du gerne noch ein bisschen die negativen Punkte sagen. Ja. Aber von der Idee her sieht man zumindest, was das werden soll. Gray Zabel zu den Seahawks. So wie das Board gefallen ist, und Booker war da ja schon vom Board, kannst du nicht damit rechnen, dass auch wenn du viel Kapital an Tag 2 hast, dass da noch gute Interior Linemen da sind. Das heißt, die mussten da auch was machen.
Ja, ich hoffe, dass die Bengals mich eines Besseren belehren, was sie bislang in den letzten Jahren selten das mit ihren Draftpicks gemacht haben. Dementsprechend bin ich doppelt skeptisch, weil ich eben auch bei Jamar Stewart extrem skeptisch bin, weil das eben ein Spieler ist, der nur von seiner Athletik, von seinen Tools lebt, beziehungsweise nicht gelebt hat, weil das ist für mich wie ein athletischer, physisch eindrucksvoller Stürmer im Fußball, der aber keine Tore schießt, weil das ist ein Spieler, der einfach, was hat er, 4,5 Sacks in mehreren College-Jahren?
Ja, 1,5 jedes Jahr.
Aber halt auch, mal abgesehen von den Sacks, nicht so viel Pressures, kein besonders gutes Tape. Da hat man wirklich einen Pick 17 in reine Hoffnung gesteckt. Ja. Das kann klappen, wenn er sich super entwickelt, gar keine Frage. Ich bin dann nur grundsätzlich skeptisch, für mich kein Spieler, den man hier hätte nehmen sollen in Mitte erste Runde. Gleichzeitig trotzdem aber ein Spieler, wo wir alle wussten, der wird in Runde 1 gehen.
Ja, ich hätte ihn noch höher als du und für mich von der Range her okay. Am oberen Ende von dem, wo ich ihn von der Range her auf meinem Board hatte. Aber ja, wir wissen, dass die Liga bei Edge-Rushern, vor allem bei Edge-Rushern, auf die Athletik sehr viel Wert legt.
Ganz kurz vielleicht noch den zweiten Running Back Pick ansprechen. Marion Hampton, North Carolina, an 22 zu den Chargers. Auch hier wieder, wir sind beide keine großen Hampton-Fans, für uns beide zu hoch grundsätzlich, aber mal davon abgesehen, wieder ein Team, wo ich sage, du musst doch erstmal die Umstände für einen Running Back kreieren können, bevor du da deinen Running Back reinsetzt, weil Marion Hampton, gerade mit seinem Spielstil, ja, du hast es auch im Stream gesagt, North Carolina auch keine besonders gute O-Line gehabt, aber in der NFL wird Tackle brechen halt nochmal um ein Vielfaches schwerer und davon hat der Mann auf College-Level gelebt.
Ja, und sein Stil, ich habe da echt so ein bisschen Bauchschmerzen, wie gut sich das überträgt. Und dann aber, ich schaue da noch viel mehr, ich versuche ja auch wirklich in diesen, gerade so was Draft-Grades angeht und Instant Reactions, ein bisschen wegzugehen von meiner Evaluation, weil bei Hampton muss man ja fairerweise auch sagen, sind wir auch einfach weg vom Konsens.
Ja, deswegen meine ich ja, also aber davon abgesehen, macht das Sinn, hier einen Running Back zu nehmen?
Das ist halt eher der Punkt für mich. Teamstrategie, Roster-Building. Was brauchen die Chargers? Du hättest in meinen Augen hier in drei Richtungen gehen können. Offensive Line, Interior Offensive Line ist immer noch ein Thema. Du hättest hier einen Donovan Jackson zum Beispiel picken können. Defensive Line, definitiv noch ein Thema. Da war das Board schon relativ dünn. Das wäre dann eher der Edge-Rusher wahrscheinlich gewesen. Aber vor allem reden wir doch seit einem Jahr darüber, dass diese Offense dynamische Outside-Playmaker braucht. Genau. Matthew Golden war noch da.
Ist ein Pick später ist gegangen.
Müssen wir gleich kurz drüber reden, weil die Packers sind ein Receiver in der ersten Runde. In ihrem Heimdraft, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber diese Art Playmaker wäre da gewesen und sie gehen auf den Running Back. Und da gucke ich auf diese Offense und denke mir, alles, was ihr habt, findet irgendwie in so einer Box 10 Yards über die Line of Scrimmage in der Mitte des Feldes statt. Wo sind die Difference Maker outside? Wo sind die dynamischen Playmaker? Hampton
Tiefe.
Kann ein produktiver Back sein, aber für die Rolle und auch so diesen Workhorse-Volume-Back haben sie doch den richtigen Move gemacht und Najee Harris geholt. Wir hatten es ja im Stream auch kurz das Thema.
Stimmt, der Move kam ja auch noch.
Wenn du schon Running Back gehst, dann nimm doch da wenigstens den Travion Henderson oder halt den Speed Difference Maker und nicht den anderen Workhorse Back. Den Pick, also das war wirklich, von den Trades her bin ich da doch mal eine ganze Ecke skeptischer bei den Falcons und auch ein Stück weit bei den Jaguars. Aber von den reinen Spieler-Picks her, mit dem, was auf dem Board war, wahrscheinlich der Pick, den ich am wenigsten mochte heute.
Wir kritisieren jetzt einige Picks, weil, wir haben es eben schon gesagt, viele Picks, wo es einfach irgendwie stimmt, wo man auch die Positionen, die man letztendlich adressiert hat, erwarten konnte. Matthew Golden aber schon einer der besseren Picks in der ersten Runde, weil
absolut.
Du kriegst an dieser Position nicht das, was die Packers am meisten gebraucht hätten, nämlich Nummer 1, richtigen Nummer 1 Wide Receiver oder Nummer 1 Pass Rusher. Mhm. Das ist dann sehr schwierig hier in dieser Draft-Region. Dafür haben sie hier den besten Spieler-Fit gefunden, den es noch gab.
Ja, finde ich auch. Also man kann ja argumentieren, vielleicht findest du einen Nummer 1 Receiver gar nicht in diesem Draft, in dieser Draft-Klasse.
Bin ich absolut von überzeugt.
Also wenn es nicht Hunter wird eventuell, aber sonst schwierig.
Ja gut, okay, ja.
Und der Punkt mit Golden ist eben für mich, der ist nicht der klassische Nummer 1 Receiver. Und haben wir auch gesagt, für uns beide eher die Nummer 2.
Ich sehe ihn auch outside, aber trotzdem nicht. Genau. Er ist nicht diese dominante Nummer 1, aber ich sehe ihn trotzdem schon als jemanden, der auch outside gewinnen kann.
Und vor allem hat er halt ein ganz anderes Skillset als das, was die Packers haben. Die Packers haben Größe, sie haben ja diesen Ex-Receiver besetzt. Romeo Doubs kann diese Rolle ja spielen. Dafür brauchst du Golden nicht. Golden kann aber dein smoother Z-Receiver sein, der per Route Running gewinnt, der Separation verlässlich kreiert, der Speed ja auch hat, auch wenn er nicht so schnell vielleicht spielt, wie er gelaufen ist, aber der durchaus ja Speed hat, der auf allen drei Ebenen des Feldes gewinnt als Route Runner.
Also er hat die Explosivität, den Long Speed vielleicht nicht ganz so, aber
ist dynamisch. Also, das war für mich wirklich so, auch dann in dem krassen Wechselspiel, wenn man so will, vielleicht der Pick rein, was Spielerauswahl angeht, den ich am wenigsten mochte, gefolgt von einem, den ich sicher irgendwie Top 3, Top 5 am meisten mochte, weil Gold zu den Packers gefällt mir extrem.
Deine Idee hätte ich aus den von dir genannten Gründen massiv kritisiert. Für alle, die es nicht gesehen haben, Adrian hat einen Uptrade der Packers für Ted McMillan prognostiziert. Das hätte ich massiv kritisiert. A, weil es ein Upgrade ist für einen Spieler, wo ich nicht glaube, dass er ein Unterschiedsspieler wird.
Ich war halt bei ihm auch höher als
plus diese großen, diese langen Receiver, diese.
Ich dachte halt nicht, weißt du, ich dachte, wenn ich den Packers schon First-Round-Receiver und Uptrade gebe, kann ich ihnen nicht auch noch einen schmalen Receiver geben. Das ist zu viel, da hört es dann auf.
Genau, das war der eine Punkt, der ein Problem war. Ja, aber hinten raus dann auch wieder sehr viele Matches wie Malachi Starks, der kann da sehr gut reinpassen, der Safety bei den Ravens. Talik Williams, haben wir schon drüber gesprochen, etwas überraschend, aber dann Josh Connerly zu den Commanders, der die Protection für Daniels.
Wird die spannende Frage.
ist 6:37, Freunde.
Ist die spannende Frage, wo Connerly spielt, ob sie den auf Guard oder Tackle einplanen, weil sie haben ja natürlich den Left Tackle sich geholt mit Laremy Tunsil. Aber der kann vielleicht auch rechts spielen, der könnte auch innen spielen. Also sie haben jetzt einfach eine Auswahlmöglichkeit.
Und was man halt noch ansprechen muss, auch wenn sie dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer ihre Position getauscht haben, die beiden Top-Teams des letzten Jahres, die beiden Super Bowl-Teams. Eagles und Chiefs machen halt das, was gute Teams letztendlich machen müssen. Mhm. Sie nehmen die Spieler, die aus medizinischen Gründen, Verletzungshistorie, aus diesen Gründen weiter fallen, als sie eigentlich sportlich fallen dürften. Ja. Die Eagles nehmen Linebacker Jihad Campbell von Alabama. Natürlich letztendlich, ich glaube, Daniel Jeremiah hat es in seinem letzten Mock geschrieben. Bei den Eagles ist es einfach. Die nehmen den Alabama- oder Georgia-Verteidiger, der noch da ist und fertig ist. Und so ist es auch gekommen. Der natürlich eine ordentliche Verletzungshistorie hat. Und Josh Simmons, Offensive Tackle, Ohio State. Einer der Besten, was das Tape angeht. Aber Patella-Sehnen Verletzung. Deswegen muss man da auch erstmal abwarten. Aber A, die Chiefs haben den Luxus, ihn nicht direkt spielen lassen zu müssen. Mhm. Sie haben in Left Tackle nicht viel investiert, aber sie haben investiert. Da kann man erstmal auch gucken und ihn auch fit werden lassen. Und genau das Gleiche eigentlich bei den Eagles. Diese Defense, ja okay, Nakobe Dean ist auch verletzt. Mhm. Trotzdem hast du nicht den ganz großen Need, der muss jetzt irgendwie deine Säule in der ja. Defense werden.
Also Campbell können wir vielleicht ein bisschen schneller machen. Ich finde den Fit spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass die Eagles Linebacker in der ersten Runde gehen. Da hätte ich dann eher gedacht, wenn sie einen der droppenden Spieler nehmen, dann vielleicht Will Johnson an der Stelle. Campbell hat halt schon ein Stück weit ein ähnliches Skillset wie Zach Bourne, mit dem sie ja auch gerade, den sie gerade bezahlt haben, der natürlich der Hit letztes Jahr war in ihrer Defense. Zwei solcher Spieler nebeneinander zu haben, gibt dir aber natürlich auch Möglichkeiten. Also da kannst du echt kreativ werden, was Pass Rush angeht. Campbell ist ja, also was Explosivität, Länge, Range und sowas angeht, ist der ja ein tolles Prospect. Die Frage ist eben zum einen, wie gut funktioniert der als Linebacker in der NFL, was Antizipation, Spielverständnis angeht, weil das immer eine Frage ist bei Linebackern. Und eben die Verletzungshistorie, Schulter, braucht vielleicht noch einen Eingriff irgendwann in der Schulter, Knie. Da sind einfach ein paar Sachen bei ihm. Deswegen war er hier noch da. Simmons mit dem Patellasehnenriss. Alles, was wir gehört haben, Tests waren gut. Von den Teams jetzt, was das Knie angeht in der Combine und generell im Draft-Prozess. Er hat ein paar Übungen machen können beim Pro Day von Ohio State. Also es wirkt so, als wäre der relativ auf einem relativ guten Weg. Natürlich gibt es da Fragezeichen. Deswegen war er so spät da. Aber wenn ihr unsere Offensive-Line-Folge, die wir gemacht haben, mit Jan zusammen gehört habt, dann habt ihr auch gehört, dass er für mich das beste Tape hatte. Und ich glaube, Jan hat ihn an 2. Also Simmons hat schon sehr, sehr starkes Tape einfach. Und der Luxus für Kansas City, da unten im Draft zu sitzen und potenziell einen Franchise-Left-Tackle zu nehmen, das ist also für mich, wie gesagt, Medicals, aber die werden zumindest so weit grünes Licht haben, dass sie ihn da picken. Für mich mit der größte Home-Run-Pick in der ersten Runde potenziell.
Und das war unser Downset-Talk, Downset-Short zur ersten Runde. Man merkt, dass ich ein bisschen Brei im Kopf bin nach 4 Stunden Stream, 5 Stunden Stream.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, 4 Stunden kommt
vier,
ungefähr.
4 Stunden, ja.
Relativ kurz, der Draft, kann
ja,
man sagen.
War früh am Anfang.
Ja, die ersten Picks gingen super schnell durch. Ja, genau. Man merkt's. Also, wir hauen uns aufs Ohr. Mhm. Ihr seid vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit und hört diese Folge. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Freitag. Dann natürlich noch einen schönen Restdraft. Runde 2 und 3 heute Abend. Der Rest dann morgen. Irgendwas sonst noch?
Vielleicht so ein letzter Satz noch zu dem, also Will Johnson haben wir kurz gesagt, der ist natürlich gedroppt, weil Injury-Geschichten.
Ach so, stimmt, wir müssen natürlich noch, wir müssen gucken, wer noch da ist.
Der wird aber jetzt bald gehen, da können wir uns sicher sein. Sanders haben wir schon ausführlich thematisiert. Aber es sind noch mehr Spieler da.
Mike Green.
Ezeraco und Mike Green, die beiden Edge-Rusher, bei Green wissen wir auch, ne, Off-the-Field-Geschichten. Wird interessant, wohin der droppt, weil natürlich jetzt ab jetzt so der sportliche Value immens ist mit so einem Spieler. Die ganzen Receiver.
Luther Burden.
Ich glaube, dass ein Kyle Williams auch zeitnah gehen könnte.
Jaden Noel ist einer, der kurzzeitig mal so ein bisschen First-Round-Hype hatte.
Higgins war da auch mit dabei.
Running Backs werden jetzt wahrscheinlich
die Running Backs, genau. Und aber ja auch, also was wir eben gerade bei der Falcons-Nummer gesagt haben, da ist noch so viel auch Edge-Talent. Also von Scorton über Human Meelen, die beiden Ohio State-Guys, Arkansas, Landon Jackson, Braden Swinson. Da ist unglaublich viel Qualität noch da. Das ist noch sehr, sehr viel auf dem Board. Was eben zu dem passt, Titans auch echt noch einige da, ja. Was zu dem passt, was wir in der Mock-Draft-Folge gesagt haben, 15 bis 50, Sweet Spot in diesem Draft, vielleicht bis 55. Mhm. Ich glaube, dass wir da aber morgen auch einiges an Bewegung kriegen könnten, weil Teams jetzt dann nochmal für einen Spieler hochgehen wollen.
Das war's jetzt aber. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.